Oh, das ist eine schwierige Frage. Vulkan, an den ich oder wo ich sehr gerne einfach war, nicht unbedingt aus forschungstechnischer Sicht, sondern einfach, weil ich es sehr faszinierend fand, ist gerade auf Island Vulkane, die sogenannte Obsidian-Lavaströme produzieren, weil das einfach in seiner Erscheinungsform ein unglaublich faszinierendes Gestein ist. Tatsächlich ist es kein Gestein, sondern Glas. Also reinste Schmelze, Gesteinsschmelze, die vollkommen zu Glas erstarrt ist, rabenschwarz, völlig kristallfrei, das auch im Gelände so zu sehen als Lavastrom, ist faszinierend.
Und dieser Mann mit der Faszination für Vulkane, das ist Dr. Christoph Helo. Er ist Geologe und erforscht schon seit Jahrzehnten die Tore ins Erdinnere. Dabei ist er natürlich schon viel rumgekommen, hat unzählige Vulkane besucht und deshalb hatte ich ihn gefragt, gibt's eigentlich einen Vulkan irgendwo auf der Welt, von dem Sie sagen, da muss ich unbedingt noch hin, der ist spannend. Natürlich war das nicht die einzige Frage bei unserem Gespräch. Ich habe Christoph Helo an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz besucht. Dort ist er nämlich Dozent. Und was er mir bei meinem Besuch sonst noch so alles erzählt hat, das hört ihr in den kommenden Minuten. Dabei erfahrt ihr gleich unter anderem, was Vulkane mit Nudelwasser auf dem Herd zu tun haben und auch, was heute in der Vulkanforschung noch so gemacht wird wie vor etwa 200 Jahren. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
Ich glaube, wir alle haben eine grobe Vorstellung, um was es geht, wenn wir das Wort Vulkan hören. Viele von uns haben wahrscheinlich auch ein Bild vor Augen, so einen kegelförmigen Berg, aus dem Rauch und eine glühend rote Masse rauskommen. Das ist soweit auch richtig, aber nur die halbe Wahrheit, weil es eben verschiedene Vulkantypen gibt. Manche sehen zum Beispiel eher flach aus. Aber was alle gemeinsam haben, Vulkane sind, vereinfacht gesagt, Stellen an der Erdkruste, aus denen flüssiges Gestein herauskommt. Solange diese Masse noch in der Erde ist, heißt sie Magma, und sobald die Schmelze an die frische Luft gekommen ist, nennen wir sie Lava. Vulkane sind Tore ins Erdinnere und es gibt sie auf der ganzen Welt, wenn auch nicht überall, und das hat damit zu tun, wie diese Tore entstehen, und das schauen wir uns jetzt mal zuerst an. Unsere Erde ist aus mehreren Schichten aufgebaut, wie eine Zwiebel, und unter unseren Füßen ist die Erdkruste. Die ist je nach Region zwischen 5 und 50 Kilometer dick. Und darunter beginnt eine Schicht, die wir als Erdmantel bezeichnen. Und der Erdmantel wiederum, der umgibt den Erdkern. Die einzelnen Schichten können wir noch weiter unterteilen, aber für uns ist an dieser Stelle jetzt erst einmal wichtig zu wissen, wenn irgendwo Magma unter uns ist, dann ist das oft im oberen Teil des Erdmantels zu finden. Von hier aus kann das Magma durch die Erdkruste zu uns aufsteigen. Oder wenn wir mal ein bisschen mehr auf die Details schauen.
Der Erdmantel an sich ist fest. Wenn man die Erde aufschneidet, kennt jeder, wir haben die Kruste, wir haben den Mantel und dann haben wir den inneren und äußeren Kern. Das Einzige, was flüssig ist, ist der äußere Kern. Der innere ist fest, der äußere Kern ist flüssig, dann kommt der Mantel und der ist fest. Bis auf ein paar wenige Stellen, besondere Stellen, an denen er aufschmelzen kann. Und das tut er aber nur zu einem kleinen Anteil. Das sind nur ein paar Prozent bis vielleicht 20%, 30%, wenn es mal wirklich viel ist. Und diese Magma kann dann durch die Kruste aufsteigen und einen Vulkan verursachen. Und die Frage ist natürlich, warum schmilzt an manchen Stellen eben der Mantel auf?
Ja, genau, das wollte ich auch gerade fragen.
Wenn man sich jetzt eine Karte anguckt, eine Weltkarte, und mal einzeichnet, wo man weltweit Vulkane findet, dann stellt man fest, die meisten Vulkane, die wir kennen, sind nicht einfach irgendwie verstreut auf dieser Weltkarte, sondern die bilden so, ja, man könnte schon fast sagen, so eine Art Ketten. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einer Karte, die etwas geologische Informationen beinhaltet, also zum Beispiel die Grenzen der geologischen Platten, dann stellen wir fest, die meisten Vulkane sitzen tatsächlich an solchen Plattengrenzen.
Moment, hier müssen wir ganz kurz einhaken und uns doch nochmal genauer den Aufbau der Erde anschauen. Also unser Planet ist, wie schon erwähnt, aus vielen Schichten aufgebaut. Die äußerste, die feste Hülle der Erde, das ist die Lithosphäre. Die ist nicht überall auf der Welt gleich. Sie kann je nach Ort so zwischen 40 und 200 Kilometer dick sein. Und auch beim Material gibt es Unterschiede. Also zum Beispiel ist mal mehr, mal weniger Basalt drin, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Und ganz oben auf der Lithosphäre, da gibt es diese Platten, von denen unser Geologe gesprochen hat. Es gibt insgesamt 7 sehr große und viele kleinere Platten und die alle zusammen bilden die äußerste Gesteinshülle der Erde. Manche der sogenannten Lithosphärenplatten sind mit Wasser bedeckt, andere eben nicht. Und bei diesen Platten ist jetzt wichtig.
Die sind in konstanter Bewegung, ungefähr mit einer Geschwindigkeit von ein paar Zentimeter pro Jahr, so schnell wie unsere Fingernägel wachsen. Das findet permanent statt. Das heißt, permanent kollidieren auch manche Platten und manche Platten bewegen sich voneinander weg. Wenn sich Platten voneinander wegbewegen und andere wieder kollidieren, dann muss auch eine Platte irgendwann mal wieder zurücksinken. Und das ist zum Beispiel eine Stelle, das nennen wir Subduktionszone. Indonesien zum Beispiel ist so eine ganz große Subduktionszone. Oder Chile, das sind solche Subduktionszonen, an denen versinkt eine Platte.
Ja, versinken heißt hier wirklich, eine Platte schiebt sich unter eine andere Platte drunter. Ein Stück verschwindet im Erdinneren und ist dann, wenn wir ehrlich sind, auch keine Platte mehr. Denn das Stück schmilzt dort. Und dann kommt diese Schmelze auch irgendwann wieder nach oben, nämlich durch Vulkane. Das Hin und Her der Platten ist insgesamt eine ziemlich dynamische Angelegenheit, bei der das eine Ende das andere beeinflusst. Heißt, wenn hier eine Platte an ihrem Rand abtaucht, dann entsteht automatisch an einer anderen Stelle auf der Erde eine Lücke. Und dort, wo diese Lücken entstehen, da kommt Magma aus der Erde nach oben. In den Regionen, in denen sich Platten voneinander entfernen, findet ihr also Vulkane. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit bei der Frage, wie Vulkane entstehen. Das hat auch mit Lithosphärenplatten zu tun, aber nichts mehr mit den Rändern, sondern...
Dann hat man auch so ein paar vereinzelte Flecken innerhalb dieser Platten, wo auch Vulkanaktivität zu finden ist. Das sind spezielle Situationen im Mantel. Da ist der Mantel mal ein bisschen heißer und kann im obersten Bereich doch aufschmelzen. Das sind diese Intraplattenvulkane, die nennen wir Hotspots. Hawaii ist also das Paradebeispiel schlechthin. Aber die meisten finden wir tatsächlich an Plattengrenzen.
Aber warum genau ist denn der Erdmantel an einigen Stellen heißer? So heiß, dass sich Magma bildet. Stichwort Temperaturunterschied. Das Innere der Erde ist sehr heiß, die Oberfläche ist es nicht. Und dieser Unterschied sorgt dafür, dass heißes Magma aus dem Inneren aufsteigen kann. Fachleute sprechen dann von sogenannten Konvektionsströmen und ihr könnt euch das Ganze so ein bisschen vorstellen, ja, wie beim Kochen.
Wenn Nudelwasser kocht, dann hat man auch Konvektionsströme. Das heiße Material an der Herdplatte unten, das heiße Wasser steigt auf, weil es durch das Aufheizen seine Dichte erniedrigt. Das heißt, es hat die Tendenz aufzusteigen, oben kühlt es ab, dann sinkt es wieder runter. Das sind so, ganz vereinfacht gesagt, zirkuläre Konvektionsströme, die man im Nudeltopf hat. Das Gleiche haben wir im Erdmantel, obwohl er fest ist. Das klingt ein bisschen komisch, das ist aber so. Die Bewegung allerdings ist bei weitem nicht so schnell wie im Nudeltopf.
Hä? Fest, aber trotzdem in Bewegung. Wie passt das zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Der Mantel ist fest, nichtsdestotrotz ist der gesamte Mantel permanent in Bewegung. Also einerseits habe ich die Platten, die sich auf dem Erdmantel bewegen. Unten dran, Teil dieser Platte ist tatsächlich, gehört auch zum Mantel, der alleroberste Mantel, das ist ein relativ kalter, starrer Bereich. Der gehört zu diesen Erdplatten dazu, die sich bewegen. Der darunterliegende Bereich ist ein bisschen heißer und der ist in permanenter Bewegung.
Also das erinnert ja ein bisschen an einen Gletscher, oder? Der kann sich ja auch bewegen, obwohl er ein großes Stück festes Eis ist. Im Detail.
Ein Gletscher ist festes Eis, aber er bewegt sich. Er rutscht nicht auf einer Wasserbasis, sondern der Gletscher als Eismasse bewegt sich. Er fließt ja durch unterschiedlich breite Täler durch. Das geht nur, wenn er tatsächlich fließt. Das heißt, das feste Eis kann sich, ohne zu zerbrechen, wir sagen duktil oder plastisch, verformen. Und das ist letztlich ein Fließen. Und der Mantel macht genau das Gleiche, nur noch langsamer als Gletscher. Die fließen schon sehr langsam. Kann ich mich hinstellen, kann ich nicht sehen. Kann ich vergleichen, wenn ich Fotos aus verschiedenen Jahrzehnten mir angucke. Dann sehe ich, okay, er hat sich fortbewegt. Also da kann ich das Fließen tatsächlich beobachten. Der Erdmantel macht das Gleiche.
Dass der Erdmantel in Bewegung ist, das können wir zwar nicht direkt beobachten, aber die Folge davon schon, an einigen Stellen zumindest. Beispiel Hawaii. Ja, die Inselkette ist eigentlich das Paradebeispiel für Vulkanismus durch Hotspots. Hier kommt über die Konvektionsströme sehr heißes Material nach oben. Das steigt auf, bis es an die viel kältere Lithosphärenplatte stößt und dann passiert noch Folgendes.
Es wird Druck entlastet. Und auch das verursacht dann ein geringes Aufschmelzen. Das sind nur ein paar Prozent. Aber das reicht aus, um kontinuierlich Schmelze zu produzieren und kontinuierliche Vulkanaktivität in Hawaii zu garantieren. Oder auf Hawaii.
So, und bis hierher hatten wir jetzt schon ganz schön viel Info in dieser Folge und deswegen haben wir uns eine Pause verdient. Wir lauschen jetzt einfach mal zur Entspannung einem Vulkanausbruch. Das ist der Mount Yasur. Den Vulkan findet ihr im Südpazifik auf der Insel Tanna und der Mount Yasur gehört zu den Vulkanen, die ständig ausbrechen. Dieses Geräusch, das entsteht, wenn Lava explosionsartig herausgeschleudert wird. Stichwort Lava. Das ist ja so das, was mir persönlich immer als erstes einfällt, wenn ich an einen Vulkanausbruch denke. Aber ehrlich gesagt, das ist zu kurz gegriffen. Aus Vulkanen können noch viel mehr Dinge herauskommen, Gase zum Beispiel oder auch große Gesteinsbrocken oder es bilden sich heiße Schlamm- und Gerölllawinen, Aschewolken. So ein Ausbruch kann schon sehr, sehr krass aussehen und natürlich auch gefährlich sein, das ist klar. Aber zum Glück betrifft er uns ja nur, wenn wir gerade in der Nähe sind. Oder? Dass ein Ausbruch nicht nur vor Ort Folgen haben kann, zeigt das Beispiel Krakatau. So heißt eine Vulkaninsel, die zwischen den indonesischen Inseln Sumatra und Java liegt. Und im August 1883, da ist es passiert, da ist ein großer Teil von Krakatau einfach verschwunden. Am 26. August haben sich damals heiße Gase aus dem Erdinneren den Weg nach draußen freigesprengt. 2 Tage lang gab es Explosionen. Und insgesamt hat der Ausbruch 4 Tsunamis ausgelöst und heißer Ascheregen kam runter. Kurz gesagt, mit dem Namen Krakatau ist eine unglaubliche Naturgewalt verbunden, die 1883 für viele leider auch das Ende bedeutet hat. An den Küsten von Sumatra und Java kamen damals nämlich über 30.000 Menschen ums Leben. Der Ausbruch war so heftig, dass es bei einer der Explosionen einen Knall gab, den man noch über 4.000 Kilometer weit hören konnte. Und eine Druckwelle ist entstanden, die mehrmals um die ganze Welt gewandert ist. Die war nicht hörbar, aber messbar. Ein extremer Vulkanausbruch kann aber noch ganz andere Folgen haben. Und die schauen wir uns jetzt an. Stichwort Klima. Wenn Gase und Asche bei einer Eruption sehr weit nach oben geschleudert werden, so etwa 25 bis 30 Kilometer hoch, dann passiert Folgendes. Erstens, sie verteilen sich durch die Luftströme weltweit. Und zweitens, aus den Gasmolekülen bildet sich eine Schicht in der Luft. Und diese Schicht wiederum, die reflektiert zusammen mit den Ascheteilchen die Sonnenstrahlen. Ein Teil von den warmen Sonnenstrahlen kommt also gar nicht mehr bei uns an. Und das Ergebnis? Ja, klar, es wird kälter. In dem Jahr nach dem Krakatau-Ausbruch, da sank die Temperatur weltweit um durchschnittlich 0,5 Grad. Aber so richtig heftig war dieser Effekt eigentlich ein paar Jahre vorher zu spüren, nämlich im Jahr 1816. Dieses Jahr ist als das sogenannte Jahr ohne Sommer in die Geschichtsbücher eingegangen. Es gab Missernten und damit auch Hungersnöte in Mitteleuropa und Nordamerika. Und das lag am Mount Tambora in Indonesien. Der war im Jahr zuvor ausgebrochen. Es gibt noch viele Beispiele, bei denen ein Vulkanausbruch auf die eine oder andere Weise weltweit zu spüren gewesen ist. Aber ich mache jetzt mal Schluss an der Stelle. Das hier ist ja kein Katastrophen-Podcast. Wichtig ist einfach mal für den Hinterkopf festzuhalten, Vulkane sind sehr individuell. Das zeigt sich nicht nur bei der Frage, wie sie ausbrechen, mit oder ohne Explosionen. Das zeigt sich auch daran, wie oft sie ausbrechen. Manche machen das sehr oft, andere, die schlummern gefühlt ewig. Aber warum ist das so unterschiedlich? Das wollte ich von Christoph Helo wissen.
Zunächst sollten wir kurz klären, was verstehen wir unter einem Vulkanausbruch, also gerade was die Dauer angeht. Das ist nicht unbedingt ein Ausbruchsereignis. Also zum Beispiel Stromboli, der zeigt relativ häufig mit einer relativ großen Regelmäßigkeit in kurzen Sequenzen Ausbruchsereignisse. Darunter verstehen wir nicht einzelne Ausbrüche, sondern das ist für uns alles ein Ausbruch mit kurzen Unterbrechungen, mit einzelnen Ausbruchsevents. Der Ausbruch auf Stromboli dauert schon seit Tausenden von Jahren an, weil er permanent kurz mal was rausschmeißt und dann wieder was und wieder was. Da haben wir wieder so eine Definition gefunden. Wir sagen, wenn die Pause länger ist als 3 Monate, dann ist eine Eruption rum. Alles, was kürzere Pausen hat, da sprechen wir noch von einer Eruption.
Okay, also ein Ausbruch, eine Eruption kann viele Ausbruchsereignisse mit einschließen. Check. Dann jetzt nochmal etwas genauer gefragt. warum dauern manche Eruptionen länger an als andere und warum machen die Vulkane unterschiedlich lange Pause dazwischen? Im Falle des Strombolis, haben wir ja eben gehört, kommt ständig Material raus, aber das ist in der Regel nicht so wild. Ein Gegenbeispiel ist da der Mount St. Helens in den USA. Der Vulkan bricht eher selten aus, aber wenn es mal soweit ist, dann ist das eine richtig explosive Angelegenheit mit richtig viel Lava. Fachleute sprechen in solchen Fällen übrigens von einer plinianischen Eruption. Also, woher kommt nun der Unterschied? Christoph Helo meint, da spielen vor allen Dingen zwei Dinge eine Rolle. Erstens, ein Vulkan kann natürlich nur dann häufig ausbrechen, wenn auch ständig Magma nachgeliefert wird. Und zweitens, Magma bzw. Lava ist nicht immer gleich zusammengesetzt. Weil die Erdkruste ist ja nicht an jeder Stelle genau gleich. Es gibt ja verschiedene Gesteinsarten. Und dann kommt noch hinzu, Magma verändert sich.
Veränderung tritt ein, wenn die Magma anfängt aufzusteigen und dadurch unwillkürlich etwas abkühlt. Und dann setzt immer Kristallisation ein. Es fangen unwillkürlich an, bestimmte Minerale auszukristallisieren. Die sind jetzt oft ein bisschen dichter und damit auch schwerer als die umgebende Schmelze. Das heißt, die sinken ab. Die haben aber nicht die gleich exakt genau die Zusammensetzung der Schmelze. Das ist nicht so wie bei Wasser und Eis. Eis und Wasser ist ein sogenanntes Einkomponentensystem, sagen wir. Denn das Eis hat immer genau die gleiche chemische Zusammensetzung wie das flüssige Wasser. Unterscheidet sich in Null. Gesteinsschmelzen sind viel, viel komplexer. Wir sprechen von Multikomponentensystemen. Das heißt, da kristallisieren unterschiedliche Minerale aus mit unterschiedlichen Zusammensetzungen, die alle auch einzeln wieder eine etwas andere Zusammensetzung haben als die Schmelze, also die Magma. Magma ist eigentlich die Gesteinsschmelze plus die Kristalle. Dann sprechen wir von Magma. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Schmelze und Magma. Schmelze ist nur die reine flüssige Phase, die Gesteinsschmelze. Habe ich noch Kristalle drin, was meistens der Fall ist, dann spreche ich auch von einer Magma. Also das passiert und wenn diese Kristalle auskristallisieren, verändert sich natürlich die Schmelze. Das, was auskristallisiert, das entziehe ich der Schmelze. Das ist so, wie wenn ich mir ein Müsli in der Früh zubereite und meine Kinder wollen die Rosinen nicht und ich fange an, die Rosinen rauszupicken. Dann entferne ich die Rosinen aus meinem System und das übrige Magma oder das übrige Müsli hat eine andere Zusammensetzung. Ist dann nur noch Haferflocken und getrocknete Äpfel oder sowas. Ja? So ungefähr funktioniert das. Das ist eine Veränderung, die unwillkürlich einsetzt, sobald seine Magma anfängt abzukühlen.
Und die genaue Zusammensetzung am Ende, die bestimmt dann, wie die Lava sich physikalisch verhält. Also, ob sie zähflüssig ist und damit auch vergleichsweise langsam unterwegs oder ob sie eher dünnflüssig ist. Dann ist sie schneller unterwegs und kann auch leichter aufsteigen. Zum Beispiel auf Hawaii ist das so oder auch bei Island. Ja, und oft sind es diese Vulkane mit der dünnflüssigen Lava, die relativ häufig ausbrechen, wenn denn der Nachschub natürlich entsprechend hoch ist. Ein solcher Ausbruch, bei dem die Lava wirklich ausläuft, so als hätte man vielleicht ein Glas mit flüssigem Honig umgekippt, ein solcher Ausbruch wird effusiv genannt. Wenn das passiert, dann ist das für die Menschen vor Ort vergleichsweise zumindest nicht so gefährlich. Die haben meist genug Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber es gibt ja noch diese andere Art von Ausbrüchen. Die gibt es, wenn das Magma es erst nach einer ganzen Weile an die Oberfläche schafft. Also, da kommt vielleicht mal ein größerer Schwung und der
bleibt dann irgendwo in der Kruste erstmal stecken, bildet ein Magmenreservoir und da kühlt er jetzt ab. Und wenn er abkühlt, dann passiert genau wieder das, was immer passiert, wenn eine Gesteinsschmelze abkühlt, sie fängt an zu kristallisieren. Und je weiter er abkühlt, je stärker kristallisiert er aus und je mehr verändert sich die Zusammensetzung der Magma und wird immer zähflüssiger und zähflüssiger und zähflüssiger.
Und das passiert immer und immer wieder. Dadurch haben wir nach einer Weile sehr viel zähes Magma in einem Reservoir und das kommt nur ganz schwer vorwärts. Aber irgendwann ist es soweit. Dann schafft es das Magma eben doch bis an die Erdoberfläche und das Ergebnis? Der Vulkan schleudert Material explosiv nach draußen. Dabei wird das Material zerrissen und die Bruchstücke, die regnen wieder herab. Dass ein Vulkansystem mit zähflüssigem Magma explosiv ausbricht, daran sind winzig kleine Gasbläschen schuld. Bei vielen Vulkanen sind in dem Magma nämlich Gase gelöst. Vor allen Dingen ist das Wasserdampf, der ist zwar nicht sichtbar, aber trotzdem da. Und ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie bei einer Flasche Sprudel. Da ist ja Kohlensäure im Wasser gelöst und damit für mich nicht sichtbar. Wenn ich aber die Flasche schüttle und öffne, dann bilden sich ziemlich schnell diese Bläschen. Das Gas dehnt sich nämlich aus und dabei reißt es das Wasser mit sich. Und vom Prinzip her ist das bei Vulkanen eigentlich genauso. Der entscheidende Unterschied ist aber, Magma kann super zäh sein. Die Gasblasen können sich dann nicht mehr ausdehnen und dann...
Wenn sich die Gasblase nicht ausdehnen kann und trotzdem weiter aufsteigt, die Folge ist, dass der Druck extrem ansteigt in diesen Gasblasen. Ich habe einen extremen Anstieg, bekomme in diesen Gasblasen einen riesen Überdruck und dann irgendwann Richtung Erdoberfläche, irgendwann wird dieser Überdruck so groß, dass die umgebende Magma wirklich zerrissen wird durch diesen hohen Überdruck. Und das macht diese extreme Explosivität aus. Also, dass diese gesamte Energie des Ausdehnens erstmal in einem enormen Überdruck gespeichert wird und dann schlagartig freigesetzt wird. Und das macht die explosive Eruption aus. Dazu brauche ich eben dieses zähflüssige Magma, das aber eben in so einem Magmenreservoir erst einmal reifen muss. Und das ist der Grund, warum solche Systeme nicht jeden Tag oder nicht einmal im Monat ausbrechen, sondern nur alle 100 oder alle 1000 Jahre oder alle 10.000 Jahre, je nachdem, wie groß das System war.
Auf der Erde gibt es Vulkane eigentlich schon so lange, wie es eine Erdkruste gibt. Und das hat damit zu tun, wie unser Planet entstanden ist. Deswegen schauen wir da jetzt mal drauf. Unser Planet ist, grob gesagt, vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Und damals war die Erde eigentlich nur ein Ball aus heißem, geschmolzenem Gestein, umgeben von einem superkalten Universum. Die frühe Erde hat einen Teil ihrer Hitze als Wärmestrahlung ans All abgegeben und auf die Art und Weise konnte dann die oberste Schicht abkühlen. Unsere Erdkruste ist entstanden. Aber tief unter dieser Kruste, da ist es heiß geblieben. Und damals wie heute bedeutet das, die Hitze steigt auf, durchbricht die Kruste und gelangt über Vulkane in die kältere Umgebung. Im Grunde geht es bei Vulkanismus also immer um einen Wärmeaustausch zwischen einem Himmelskörper und dem kalten Weltall. Vulkane haben so ziemlich von Anfang an unseren Planeten auch geformt und das wird auch so bleiben. Wir haben eine ganze Menge aktiver Vulkane auf der Erde und das heißt jetzt was genau?
Also die Definition eines aktiven Vulkanes ist tatsächlich etwas willkürlich. Wir setzen einfach ein Zeitlimit fest, 12.000 Jahre, das ist so ein geologischer Zeitabschnitt, das ist so Ende der Eiszeit. War ein Vulkan seit dem Ende der Eiszeit, grob gesprochen, aktiv, also hat er einen Ausbruch gezeigt, dann definieren wir diesen Vulkan als noch aktiv. Es gibt kein Threshold, wie man im Englischen sagt, auf dem man sagen kann, jetzt kann wirklich nichts mehr passieren. Wenn es vollständig erkaltet ist und nichts mehr nachkommt, dann kann nichts mehr passieren. Aber diesen Zeitpunkt dingfest zu machen, das ist im Prinzip unmöglich. Also deswegen diese Definition, ab 12.000 Jahre definieren wir es als aktiv. Wenn einer jetzt 13.000 oder 14.000 Jahre keine Aktivität gezeigt hat, heißt das nicht, dass nicht doch nochmal was kommen kann. Aber je länger natürlich schon nichts mehr passiert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das System doch irgendwann komplett erkaltet ist. Und Vulkane, von denen wir zumindest denken, dass sie innerhalb der letzten 12.000 Jahre ungefähr aktiv waren, kennen wir so ungefähr 1.200.
In Deutschland sind die allermeisten Vulkane zuletzt vor Millionen Jahren ausgebrochen. Aber eine Region gibt es, da tut sich noch was unter der Oberfläche. Und das ist die Eifel.
Die letzte Aktivitätsphase in der Eifel hat vor ungefähr 700.000 Jahren begonnen. Das ist schon relativ weit zurück. Geologisch tatsächlich nur ein kleiner Augenblick, aber für uns Menschen liegt das sehr weit zurück. Der letzte Ausbruch in der Eifel hat allerdings vor knapp 13.000 Jahren stattgefunden. Aber wenn wir zurückgucken in die Geschichte der Eifel und uns anschauen, wie lange Pausen waren, dann ist 13.000 Jahre innerhalb dieser 700.000 Jahre keine lange Pause. Da gab es Zeiten, da war es deutlich länger ruhig, bevor wieder eine Eruption gekommen ist. Und das kratzt so an diese 12.000 Jahre dran. Von daher würden wir allein, was den Abstand zur heutigen Zeit angeht, das eigentlich schon noch so als aktives Gebiet bezeichnen. Und wir sehen tatsächlich auch am Laacher See zum Beispiel, also die Laacher See-Eruption war die letzte Eruption, sehen wir am Uferbereich, kann man das an vielen Stellen sehen, diese Blasen aufsteigen. Das ist weitestgehend CO2, das aus dem darunterliegenden Magmenreservoir noch stammt. Also das ist noch heiß, das entgast noch. Von daher ist das noch das einzig deutsche aktive Vulkangebiet.
Die Laacher See-Eruption war übrigens richtig heftig. Über 10 Tage hinweg hat es immer wieder Explosionen gegeben. Erst kürzlich wurde nochmal neu datiert, wann genau diese Eruption war und das Ergebnis. Der Laacher See-Vulkan ist vor 13.083 Jahren ausgebrochen. Die Zahl haben Forschende Anfang 2025 veröffentlicht. Wann genau ein Vulkan ausbrechen wird? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Klar, wir können Vulkane beobachten. Es gibt da verschiedene Methoden, um zu erkennen, wann sich da etwas anbahnt. Zum Beispiel, man kann mit Drohnen von oben checken, wie sich die Erddecke verformt. Denn wenn sich Magma unter der Oberfläche sammelt, dann kann es sein, dass das darüberliegende Gestein sich verformt. Oder was auch passieren kann, das Aufsteigen von Magma in der Erde sorgt für Erschütterungen und die sind messbar. Oder es kann Infraschall entstehen, den können wir zwar nicht hören, aber auch wieder messen. Das ist quasi das Bauchgrummeln des Vulkans. Also kurz gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber egal welche Methoden ins Spiel kommen, zumindest langfristige Vorhersagen, wann genau jetzt ein Vulkan wirklich ausbricht, sind aktuell leider nicht möglich. Nicht mal bei den Exemplaren, die besonders gut überwacht sind. Ätna ist da ein Beispiel. Der Vulkan auf Sizilien steht unter ständiger Beobachtung und trotzdem...
Trotzdem können wir ihn nicht vorhersagen. Es gibt gewisse Signale, wenn die auftreten, dann kann ich sagen, okay, das sind vor allem seismische Signale. Die geben einem Anzeichen dafür, okay, das System ist in einem Unruhezustand. Es könnte was passieren. Also gerade wenn dieser Unruhezustand seismisch im Bereich dieses Magmenreservoirs zu verorten ist, da weiß man, okay, es ist aktiv. Solange es aber diese Unruhe im Magmenreservoir nur verortenbar bleibt, kann das auch wieder sich komplett beruhigen. Also nur weil das Magmenreservoir plötzlich Bauchschmerzen hat, ja, heißt es nicht, dass sich der Vulkan erbricht. Ja. Das ist tatsächlich auch so, wie man selbst ein bisschen Bauchschmerzen hat. Das kann sein, dass es so rauskommt, es kann aber sein, dass es nicht drum rauskommt. Da gibt es kein Prognosetool, ja, auch bei uns eher schlecht. Ja. Und erst wenn man über bestimmte seismische Signale sieht, okay, jetzt macht die Magma sich auf den Weg aus dem letzten Reservoir, aus der letzten Magmakammer Richtung Erdoberfläche. Wenn ich das dann nachvollziehen kann, und das kann ich auch örtlich, also ich sehe, es steigt auf, das geht über seismische Signale, dann kann ich sagen, okay, jetzt ist ein Auswurf wirklich ziemlich sicher. Dann sprechen wir aber nur noch vielleicht von ein paar Stunden bis vielleicht maximal einen Tag Vorlaufzeit. Alles andere ist wirklich wahnsinnig schwierig. Also da haben wir doch einfach noch nicht das Verständnis oder diese Vulkane kommunizieren es vielleicht auch gar nicht. Das System weiß es vielleicht selbst nicht.
Diese Ungenauigkeit, die ist natürlich schlecht für alle, die in der Nähe eines Vulkans leben. Aber wenn wir ein Stück weiterdenken, auch für Menschen wie Christoph Helo, auch für die Forschung, ist das natürlich ein Nachteil. Ein Beispiel. 2023, da war unser Geologe bei einem Projekt dabei, bei dem ging es darum, besser zu verstehen, wie der Ätna so tickt. Und deswegen hieß es damals für die Forschungsgruppe, auf nach Sizilien.
Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze erreichen wir den Flughafen von Catania. Wenn Sie heute noch schwimmen gehen möchten, finden Sie perfekte Bedingungen vor. Die Wassertemperatur liegt bei angenehmen 25 Grad und es geht nur ein leichter Wind. Wir bedanken uns für Ihre Reise mit uns und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Aufenthalt.
Bei ihrer Reise ist die Forschungsgruppe natürlich nicht auf gut Glück einfach mal losgedüst. Sie hat sich zuvor angeschaut, wie oft der Ätna in den Monaten davor ausgebrochen ist. Das war damals etwa alle 7 bis 10 Tage der Fall. Aber...
Dann waren wir da und dann passierte erstmal nichts. Eine Woche ging rum, 10 Tage ging rum. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage. Ich glaube, es hat fast 2 Wochen gedauert, bis er dann doch mal wieder was gezeigt hat. Also was vorher so schön regelmäßig da ausnahmsweise mal war, das hat aus irgendeinem Grund, hat er das geändert und hat fast 2 Wochen, glaube ich, nichts mehr gemacht. Und wir standen dann, waren dann so ein bisschen im Gelände und mussten uns auch anpassen, was die Geländearbeit angeht, weil wir eigentlich ja die Eruption direkt beproben wollten, was wir dann da nicht tun konnten. Das hatte sich dann alles ein bisschen verzögert. Die Eruption kam dann, wir haben die Proben dann genommen, aber es hat deutlich länger gedauert als gedacht. Und Ätna ist wirklich ein System, das sehr gut beobachtet wird. Deswegen ist es für andere Systeme noch viel schwieriger.
Zum Glück geht es bei der Vulkanforschung nicht immer um Proben, die gerade ganz frisch aus der Erde kommen. Oft ist es auch möglich, Material einzusammeln, das schon da ist und vielleicht von einem Ausbruch stammt, der schon ein paar Wochen her ist. Aber bei unserem Ätna-Beispiel, da mussten es wirklich ganz frische Proben sein, denn hier ging es darum, etwas zu messen, was ganz schnell wieder verschwindet. Es ging um Gas. Ihr wisst bereits, aus einem Vulkan treten verschiedene Gase aus. Ganz oben steht Wasserdampf, so von der Menge her. Aber welche Gase spielen noch eine Rolle? Und inwiefern? Und warum ist es überhaupt wichtig zu wissen, welches Gas zum Beispiel jetzt aus dem Ätna rauskommt? Hier kommt die Zusammenfassung.
Wasser ist verantwortlich für das Ausbruchsverhalten, diese explosive Eruption. Die zweitwichtigste Gasphase, was das Volumen, also die Menge an Gasen angeht, ist CO2. Und andere Gase sind zum Beispiel Chlor, Schwefel, mit Chlor auch die ganzen anderen Halogenide, Jod, Brom. Chlor ist da, macht den größten Anteil aus. Und das Entgasen ist ja gekoppelt an das Ausbruchsverhalten. Das passiert auch schon im Magmenreservoir und zum Teil. Also wenn ich diesen Entgasungsprozess besser verstehe, dann kann ich auch das Ausbruchsverhalten besser verstehen und vielleicht auch so ein bisschen eine bessere Vorhersagbarkeit machen. Denn wie gesagt, viele Gase fangen schon an, sehr früh zu entgasen. Und das lässt sich dann vielleicht auch als eine Art Vorwarnsystem benutzen. Wenn ich sehe, okay, ich habe die Änderung, Chlor und Schwefel verhalten sich so und so, was das Entgasen angeht. Und kurz vor einer Eruption zeigt sich immer das so und so ein Verhalten. Also Anstieg des einen oder des anderen. Wenn ich das besser verstehe, dann so ein bisschen unsere Hoffnung, kann man auch etwas längerfristige Prognosen abgeben, in welchem Zustand das System jetzt ist und wie es sich weiterentwickeln könnte, also auch im Hinblick auf eine Eruption.
Aber Vulkane sind ja nicht alle gleich. Zum Beispiel, wenn es um die Magmazusammensetzung geht. Kann man dann die Ergebnisse vom Ätna einfach 1:1 auf andere Vulkane übertragen? Nee, klar, also wenn ich schon so frage, ihr kennt die Antwort, geht leider nicht. Aber zumindest kann man ähnliche Vulkane miteinander vergleichen, meint Christoph Helo. Und das ist ja auch schon mal was. Also wenn ich nicht immer zu jedem Vulkan einzeln hin muss, einzeln erforschen muss, sondern wenn ich irgendwie Rückschlüsse ziehen kann und dann vergleichen kann. Wie groß die Ähnlichkeiten zwischen mehreren Exemplaren wirklich sind, das hängt davon ab, welches Detail ich mir anschaue. Relativ gut klappt dieser Vergleich zum Beispiel beim Thema Erschütterungen.
Solche seismischen Signale, die sind relativ die sind ähnlicher, sage ich jetzt mal, denn die werden einfach dadurch verursacht, dass, oder Teil davon wird verursacht, dass das Magma einfach aufsteigt. Das hat einfach damit zu tun, dass sich eine Flüssigkeit in einem festen Medium durch, ganz vereinfacht gesagt, durch so einen Strohhalm nach oben bewegt. Das verursacht einfach immer Schwingungen. Das ist wie eine Orgelpfeife. Der Ton, das ist Luft, die durch die Röhre strömt und dabei in Schwingung gerät. Ähnliches passiert auch mit der aufsteigenden Magma. Die fängt auch an zu singen, sozusagen. Ja, das sind auch Schwingungen, die kann man seismisch messen. Und das jetzt zähflüssigeres oder weniger zähflüssiges Magma ist, das funktioniert in beiden Fällen.
Forschung direkt am Vulkan. Da braucht es nicht nur Leute, die sich auskennen, sondern auch die richtige Ausrüstung. Und ich wollte von Christoph Helo wissen, gibt es da Dinge, die immer dabei sind, egal zu welchem Vulkan es geht?
Ja, also ja, witzigerweise, es gibt so ein paar Sachen, die haben wir fast schon Klischee, möchte ich sagen, einfach immer dabei, wenn wir ins Gelände gehen. Eins davon ist einfach der Geologenhammer. Das ist unser täglicher Begleiter. Ich war, glaube ich, noch nie im Gelände, ohne meinen Geologenhammer dabei zu haben. Ich habe auch den gleichen Hammer, seit ich im ersten Semester angefangen habe zu studieren, immer noch, seit vielen, vielen Jahren. Ich habe noch einen größeren inzwischen, etwas schwereren, wenn man doch mal größere Anstücke nehmen muss. Aber also den hat man auf jeden Fall immer dabei. Man besorgt sich Karten auch immer noch. Man guckt sich sogenannte geologische Karten an. Das sind Karten, die so von bunten Farben nur so strotzen. Und was wir da eingezeichnet haben, sind einfach die unterschiedlichen Gesteinsschichten, die an einem Ort vorkommen. Also, dass man einfach auch vor Ort geologisch weiß, wo bin ich jetzt gerade. Wenn ich an dieser Flanke hier stehe, kann ich in der Karte gucken, ah, okay, das ist kartiert als der Lavastrom von 1982 oder sowas. Mit der und der Zusammensetzung.
Und bevor die Frage aufkommt, ja, natürlich nutzen Geologinnen und Geologen auch Online-Kartendienste. Aber wenn beim Handy der Akku leer ist, so eine analoge Karte hat dann doch schon ihre Vorteile. Also die ist immer im Gepäck und auch einen Kompass hat Christoph Helo immer dabei. Eine weitere Sache, die absolut unverzichtbar ist, sagt er, ist das Feldbuch. Weil?
Klar, man dokumentiert viel über Fotos, aber ein Feldbuch, ich kenne keinen Geologe oder keine Geologin oder Geowissenschaftlerin, die nicht noch ein Feldbuch führt, ein Geländebuch. Meistens kleines DIN-A6-Heftchen, in dem man einfach reinschreibt, welche Proben man jetzt hier genommen hat. Die Proben müssen beschriftet werden. Ich muss nachher das korrelieren können. Mir bringt es nichts, wenn ich dann 10 Kilo Gestein habe und ich weiß, welches kam von woher. So dieser Gedanke, das mache ich im Hotel. Ich weiß noch, der kommt von hier. Der ist immer da und der funktioniert nie. Also das muss man sofort beschriften, wird im Geländebuch eingetragen. Welche Probe, welche Koordinaten, das sind so ein paar Basics, Das haben vor 200 Jahren die Geologen und Geologinnen auch schon so gemacht. Das müssen wir aber immer noch so machen. Man dokumentiert sehr viel digital inzwischen auch, aber das ist zusätzlich. Auch Zeichnen, bestimmte Aufschlüsse. An einem Foto erkenne ich später nicht das, was ich im Gelände wirklich erkenne. Erst wenn man anfängt, bestimmte Strukturen zu zeichnen, guckt unser Auge nach diesen Strukturen und nimmt sie dann schematisch auf. An einem Foto kann ich das später oft nicht mehr erkennen. Also auch das machen wir immer noch, dass wir Sachen zeichnen im Gelände.
Wenn alle Proben am Vulkan gesammelt sind, das Feldbuch gefüllt ist, dann geht's für unseren Geologen oft ins Labor, je nachdem, was er gerade herausfinden möchte. Im Labor kann dann der nächste Schritt sein, dass das gesammelte Gestein extrem dünn geschliffen wird. Einfach, um den Aufbau des Gesteins ganz genau anschauen zu können. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Stück Basalt einfach mal in die Hand nehmt und so von draußen ganz normal draufschaut, dann seht ihr einen Stein, der dunkel ist und feinkörnig. Und wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr sogar einzelne größere Kristalle erkennen. Aber welche Kristalle sind das jetzt genau? Also was steckt chemisch in dem Stück drin? Das können wir mit bloßem Auge einfach nicht erkennen. Deswegen gibt's den sogenannten Dünnschliff. Der wurde im Prinzip auch schon vor 200 Jahren eingesetzt. Und dieser Dünnschliff, der funktioniert so.
Präparatorinnen und Präparatoren machen das. Das ist nämlich gar nicht so trivial. Säge ein Klötzchen raus, klebt das auf ein Glasplättchen auf und schleife das dann auf 30 Mikrometer runter. Das ist die Dicke eines Haares. Dann kann ich mit einem Lichtmikroskop tatsächlich durchgehen und einzelne Kristalle wirklich angucken. In vielen Fällen bin ich interessiert, zum Beispiel an der chemischen Zusammensetzung der Minerale. Welche Zusammensetzung haben die? Wie verändert sich diese Zusammensetzung von Rand zum Kern hin? Das zeigen die oft. Und das gibt mir dann oder erlaubt mir Rückschlüsse zu ziehen über die Entwicklung des Magmas. Was ist passiert in einem Magmenreservoir? Wie hat sich diese Magma entwickelt? Das kann ich anhand von solchen chemischen Analysen, anhand dieser Kristalle zum Beispiel, nachvollziehen. Da brauche ich dann spezielle Geräte, die mir diese Analysen liefern. Denn da würde ich jetzt wirklich auf den Mikrometerpunkt genau wissen, wie sieht die chemische Zusammensetzung aus.
Und nach so vielen Infos jetzt in einer einzigen Podcast-Folge, da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig. Ich muss nach den Gefühlen fragen. Deswegen meine letzte Frage für diese Folge: Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man beim Vulkan ist und dann bricht er aus?
Ich würde mal behaupten, das hängt so ein bisschen davon ab, ob man überrascht wird oder nicht. In den wenigsten Fällen wird man tatsächlich überrascht. Aber auf Ätna haben wir damals, das war das letzte Mal, wo mir das passiert ist, haben wir tatsächlich auf eine Eruption gewartet. Und wir haben an dem Tag auch Messungen gemacht in Kraternähe. Wir haben auch das seismische Signal immer online mitverfolgt. Da kann man, wie gesagt, sehen, wenn das seismische Signal intensiver wird und ansteigt, dass eine Eruption relativ baldig dann doch sehr wahrscheinlich ist. Ja, es ist schon gewissermaßen aufregend. Wir waren in einem Abstand, der groß genug war. Die Aktivität wurde dann irgendwann intensiver, sodass wir gesagt haben, okay, jetzt mit den Jeeps fahren wir zurück. Aber es ist trotzdem, ja, es ist schon so ein spannendes Gefühl. Angst würde ich jetzt nicht, also Angst nicht, aber man spürt schon, es ist eine Kraft, die mächtig ist. Und man hat so natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass das System sich so verhält, wie sie es auch die letzten Male verhalten hat. Denn man weiß schon auch so ein bisschen, wenn mal ein abrupter Wechsel stattfindet und aus welchem Grund auch immer die Eruption schlagartig zunimmt, unerwartetermaßen, dann kann das schon ein Risiko darstellen. Risikoabschätzung ist immer so eine Frage, inwieweit hat man sich an Risiko gewöhnt? Das Risiko, in ein Auto zu steigen, einen Autounfall zu haben, das haben wir uns absolut gewöhnt. Das gehen wir jeden Tag tausendfach ein. Und an einem Vulkan, das Risiko an das einfach eine Situation, die ist anders. Das Risiko mag vielleicht deutlich geringer sein. Als Laie oder als jemand, der das nicht so oft erlebt, schätzt man es aber einfach oder empfindet es einfach anders. Da muss man, hilft es manchmal so ein bisschen rationaler ranzugehen, aber man darf es auch nicht überschätzen. Also man darf auch nicht leichtsinnig vorgehen. Ja, also auch solche Systeme sind unberechenbar, auch wenn die letzten 5 Ausbrüche in einer bestimmten Art und Weise stattgefunden haben. Es gibt keine Garantie, dass der 6. auch so stattfindet. Von daher ist das schon ein bisschen mulmiges Gefühl, das war da natürlich auch, oder ist da schon jedes Mal dabei, bei sowas sicherlich. Und man versucht trotzdem halt einfach die Messungen zu machen, die man machen möchte, ohne jetzt irgendwie leichtsinnig zu sein, das ein Stück weit auch zu genießen aus. Schon auch spektakulär, muss man schon auch sagen. Und halt rechtzeitig den Rückzug antreten.
Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.